Ja, ich habe euch heute einen Text mitgebracht. Ich habe ein bisschen überlegt, was soll ich denn heute predigen? Und in dem Zusammenhang fiel mir ein, dass ich am Seminar meine erste Hausarbeit geschrieben habe. Das war eine Arbeit, die um exegetische Fragen ging. Da sollte man also das Handwerkszeug praktisch der Theologen lernen. Und diesen Text habe ich damals bearbeitet, fast 20 Seiten geschrieben darüber. Aber ich habe da nie eine Predigt draus gemacht. Und da habe ich mir gedacht, das könnte doch eigentlich heute mal dran sein. Und als wir hier gerade hinkamen, kriegte ich eigentlich die Bestätigung, dass das heute mein Text ist. Der geht von Abraham. Der geht also an die Grundlagen, sage ich mal so, der abendländischen Religionen. Und der beschreibt den Bund Gottes mit Abraham. Ich habe also jetzt als den Haupttext also nur den ersten Teil davon genommen, aber der zweite Teil, der wird nachher noch anklingen, den werde ich mir erzählen, weil der sonst zu lang ist. Ich lese einmal den Text vor aus dem 1. Mose 15 von Vers 1 bis Vers 6. Nach diesen Ereignissen geschah das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Da antwortete Abraham: Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte weiter: Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haussklave beerben. Da geschah das Wort des Herrn an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Bis dahin zunächst einmal. Ja, ich habe hier so erstmal gelesen, da erging das Wort oder geschah das Wort des Herrn in einer Vision zu Abraham. Fürchte dich nicht. Und diese Worte, diese Wortwahl taucht sonst in den ganzen 5 Mosebüchern nicht mehr auf. Die ist hier einmalig. Und die stammt eigentlich auch nicht aus solchen Geschichtserzählungen, wie man sie sonst meistens in den Mosebüchern findet, sondern die finden wir bei den Propheten. Ihr kennt alle das Wort, was aus dem Jesaja, was bei Beerdigungen immer gesagt wird: Fürchtet euch dich nicht, ich habe dich erlöst, du gehörst mir. Und dann geht's, ja, weiter muss ich nicht erzählen, die kennt ihr. Aber dieses fürchte dich nicht ist ein Wort der Propheten. Und beim Samuel zum Beispiel taucht also auch immer wieder dieses Wort auf: Es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Das zeigt ja also irgendwo, dass hier, als diese Texte aufgeschrieben wurden und zusammengestellt wurden, dass sich da einer Gedanken gemacht hat. Und hat gedacht, diese Abrahamsgeschichte, die ist so etwas wie eine prophetische Aussage. Da fängt ein Geschehen an. Da ist nicht nur ein Wort gesagt worden, da ist nicht nur geplaudert worden, sondern da ist etwas in Gang gesetzt worden. Und das ist, glaube ich, das Besondere an dieser Sache. Gott hat hier dem Abraham nicht mit leeren Worten etwas gesagt, sondern er hat ihm wirklich ein Geschehen in Gang gesetzt. Der Abraham, der war ja aus seinem Vaterhaus weggezogen, auf Gottes Geheiß hin, und war auf dem Weg nach Kanaan. Und Gott hatte ihm gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und in deinem Namen sollen sich Segen wünschen alle Völker. Gott hat eine Riesenperspektive aufgerissen für Abraham. Das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen, ne? Und erstmal klar werden lassen, dass Gott also einen Plan hat, der eine Weltgeschichte umspannt, der weit über dieses ein Volk werden, was er dem Abraham versprochen hat, der weit darüber hinausgeht, der das Zusammenleben aller Völker beinhaltet und die Basis dafür legen will. Das ist der Anspruch, den Gott hier stellt und den Gott mit Abraham bespricht. Ja, Abraham hatte sich aufgemacht und war dann tatsächlich in das neue Land hineingekommen. Und Gott hatte ihm da noch einmal versprochen, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Und Abraham durfte durch dieses Land hindurchziehen. Er war ja bekanntlich Halbnomade, also der hatte eine Viehherde dabei und hat sich von diesen Tieren ernährt und hat in Zelten gelebt, hatte also bewegliches Haus, sag ich mal so. Und er konnte also dann durch die Gegend streifen, sich das Land ansehen und Gott hat ihn dazu aufgefordert. Und als er dann in dem Land drin war, gibt es eine große Hungersnot, sodass Abraham sofort praktisch wieder raus muss. Nach Süden wandert er ab in Richtung Ägypten und kann da im Ausland praktisch diese Zeit überleben. So gut ist das Land, was Gott ihm geschenkt hat, ne? Da gibt es eine Hungersnot. Und als Abraham dann in Ägypten war, kommt die nächste dicke Knüppel, sage ich mal so. Er hatte mit seiner Frau Sarah abgesprochen, dass sie sagen soll, sie sei seine Schwester. Und das stimmt auch. Die Sarah war die Halbschwester von Abraham. Taucht also ein paar Kapitel später, wird es also so beschrieben. Also der hatte den gleichen Vater, aber nicht die gleiche Mutter. Und deshalb durfte Abraham sie damals auch heiraten. Ja, die Sarah wird natürlich dann von den Königen, sag ich mal so, in Ägypten gleich, weil sie so schön war, gleich einkassiert. Sie ist ja seine Schwester, die können wir haben. Die ist zu haben. Und der Abraham hatte sich richtig verspekuliert an der Stelle. Und da musste Gott eingreifen und dem König, dem Pharao damals sagen, da stimmt so nicht, die Frau ist verheiratet. Und Abraham kriegt seine Frau zurück, dadurch, dass Gott eingreift. Ja, und jetzt, als er wieder im Land ist, kommt Gott dann und sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schutz. Du kannst ganz großen Lohn erwarten. Und dann kommt was ganz Komisches. Der Abraham, der so eine Versprechung bekommt, der sagt dann, Gott, was willst du mir schon geben? Das finde ich ein Hammer. Dass er so mit Gott reden kann, mit dem Gott, der sich gerade ihm zuneigt, dass er ihm so sagt, was kannst du mir denn noch geben? Und ich denke, dahinter steckt ja auch irgendwo so das Problem, was dem Abraham war. Alle Zusagen, die Gott gemacht hat ihm, alles, was er ihm versprochen hatte, betrifft ihn eigentlich gar nicht, außer der Segensversprechung und der Versprechung, ich will aus dir ein Volk machen. Aber gerade an diesem Ding, ich will aus dir ein Volk machen, der Anfang ist ja gar nicht möglich. Die Sarah ist unfruchtbar. Und Abraham lebte, musste sich eingestehen, ich werde nie Kinder haben. Gott, was willst du mir denn schenken? Die Versprechungen, die Gott ihm gemacht hat, die gingen alle in eine Zukunft, die jenseits von Abrahams Leben lag. Ein großes Volk soll aus dir kommen werden und Segen für die ganze Welt. Das muss man sich klar machen. Der Abraham hat recht, wenn er sagt, Gott, was willst du mir eigentlich schenken? Die Perspektiven sind also eigentlich viel zu weit gespannt. Die sind nicht auf Abraham bezogen. Und ich denke, wir würden da heute genauso denken. Wir fragen ja auch immer, was ist das denn, was hat das für einen Sinn, was hat das für einen Nutzen, wenn ich Christ bin, wenn ich glaube? Warum soll ich eigentlich glauben? Ne? Was trägt das aus? Und genau diese Frage stellt der Abraham Gott damals. Gott sagt ihm dann, nicht der Eliezer wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn. Und Gott lässt also so mit sich sprechen und der antwortet dann ganz vernünftig. Und Gott gibt dem Abraham dann noch eine zweite Sache zu bedenken. Als ein Wort, viel mehr wert als ein Wort, ist oft ein Bild. Und Gott holt den Abraham raus in den Nachthimmel und zeigt ihm den Nachthimmel und sagt, guck dir das mal an, versuch mal die Sterne zu zählen. Und wenn du sie zählen kannst, nee, kannst du nicht. Aber so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann ist auf einmal die Geschichte hier zu Ende. Da kommt so ein komischer Bruch rein. Dann kommt so etwas wie eine Beurteilung Gottes. Da steht dann, Abraham glaubte, und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Dieses Anrechnen kennen wir eigentlich von der Priesterschaft später in Israel. Wenn da ein Opfer gehandhabt wurde, dann musste also einer der Priester dabei stehen und sich alles ganz genau angeguckt haben. Der hat vorher geguckt, ist das Tier wirklich ein fleckenloses, also ein wirklich gesundes, gutes Tier. Ist das nicht irgendwo krank oder hat das nicht irgendwo einen Schaden? Und erst dann, wenn also alles, das Tier stimmte, wenn also die Riten, die beim Schlachten und beim Verbrennen, also alle vorgeschrieben waren, wenn die alle durchgezogen worden waren, dann hat dieser Mann gesagt, ja, dieses Opfer ist gültig. Und dann erst hat es zum Beispiel Sühne geschaffen, ne? Oder war ein Dankopfer oder wie auch immer. Dann hat es den Dank ausgelöst, dann hat es Rechtskraft. Und so hat hier Gott gesagt, dass du geglaubt hast, Abraham, dass du mir vertrauen willst, das rechne ich dir zur Gerechtigkeit an. Damit hast du bei mir, bei Gott, hast du Gerechtigkeit gefunden. Und das will ich jetzt mal in Klammern sagen, dieser Satz hat den Paulus zum Beispiel umgehauen. Der Paulus hat darauf sein neues Leben aufgebaut. Er hat darauf Gesetz sein lassen und hat gesagt, aus dem Glauben wird man gerecht. Das Gleiche hat Luther nacherlebt, viele Jahrhunderte später. Das ist die Basis der evangelischen Kirche, die hier genannt wird. Darauf beruft sich heute die Rechtfertigungslehre, die in der evangelischen Kirche zum Beispiel genannt wird. Dieser Satz, der ist aus der Geschichte so ein klein wenig rausgenommen, denn da wird ja nicht gesagt, Abraham sagte, Gott, ich glaube dir. Da wird nie gesagt, wie Abraham seinen Glauben umgesetzt hat. Da wird nur einfach gesagt, Abraham glaubte ihm. Ich überlege so, wir haben ja heute die Nützlichkeitsüberlegungen. Also wir meinen, also alles muss irgendwo einen Nutzen haben und einen Zweck erfüllen. Im Orient denken die Menschen ein bisschen anders. Da sind die höchsten Werte also nicht die Nützlichkeit, sondern die höchsten Werte sind eigentlich die der Ehre. Haben wir überhaupt keine Ahnung von, ne? Können wir uns kaum nachvollziehen. Aber wenn die Ehre also wirklich so ein wichtiger Punkt ist, dann gelten auch Versprechungen, sag ich mal so, die in eine weite Zukunft hinein gehen. Dann werden die anders bewertet. Und ich habe so den Eindruck, dass Abrahams Glaube in erster Linie damit zusammenhing, dass er seine eigenen Interessen nicht zurückstellte. Er hat sie behauptet, aber er hat daneben auch die Interessen Gottes wahrgenommen und für sich verbindlich erklärt. Er hat entdeckt, Gott hat einen Plan und den wird er durchsetzen, den wird er leben. Und ich bin darin verwickelt. Ich spiele da eine Rolle drin. Ich überlege mir also, ob das für uns vielleicht auch so eine Sache ist, dass wir unsere Positionen da einmal neu überdenken und neu kalibrieren, sage ich mal so. Dass also auch das, was Gott will, in unseren Denken vorkommt, in unseren Empfindungen vorkommt, dass wir also da auch einmal einen Blick für gewinnen und stärker vielleicht es gewichten als nur immer unsere eigene Nützlichkeit. Aber das jetzt mir an dieser Stelle. Wie geht die Geschichte beim Abraham weiter? Gott hat ihm einerseits das Bild vor Augen gesetzt, guck dir den Himmel an. Und ich denke, das war für Abraham eine ganz wichtige Sache, dass er so etwas hatte. Ich kann rausgucken, jeden Abend, jede Nacht kann ich rausgucken und ich sehe, was Gott mit mir vorhat. Und ich kann mich daran wieder erinnern und das in mir festmachen. Und die Geschichte, die geht weiter, dass als Gott dann Abraham so gesagt hat, dein Glaube wird bei mir anerkannt. Dann stellt sich Gott selber vor, ich bin Jahwe. Und ich habe dich aus Ur in Chaldäa gerufen. Und ich habe dir gesagt, geh in dieses Land Kanaan. Und dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Da kommt also diese ganz präzise Aussage. Und dann sagt der Abraham, Gott, wie soll ich erkennen, dass du mir dieses Land geben willst? Sagt der gläubige Abraham. Ja, ich glaube, das gehört auch zum Glauben dazu, dass man mit Gott dann wirklich Tacheles reden darf. Dass man das, was einen umtreibt, auch wirklich nennen darf. Auch dann, wenn es so schon fast ketzerischen einen Klang hat. Dass Gott darauf eingeht. Und Gott sagt dem Abraham, ja, ich habe dir dieses Bild schon mal gegeben vom Himmel. Jetzt bekommst du noch ein anderes. Ich möchte mit dir einen Bund schließen. Ein Bund, so wie Menschen untereinander einen Bund schließen. Und das war damals zur Zeit Abrahams ein Ritus praktisch. Das ging also so, dass da ein Tier zerteilt wurde, die beiden Hälften legte man nebeneinander, sodass dazwischen ein kleiner Weg frei war. Und dann gingen die Bundesbeteiligten oder der Bundesstifter, eigentlich derjenige, der sich verpflichten will, der ging dann in der Mitte zwischen diesen Teilen durch. Und er sagte damit, wenn ich den Bund breche, soll es mir so gehen wie diesen Tieren. So einen Bund will Gott mit Abraham schließen. Wir sagen Bund schließen, im Hebräischen heißt das Bund schneiden. Und warum das so heißt, macht dieser Ritus deutlich. Da werden die Tiere zerteilt. Ne? Ein Bund schneiden ist also der Terminus technicus, also das klassische Wort für Bund. Und der Abraham fängt an zu träumen, kommt in Schlaf, er träumt. Und im Traum sieht er die Tiere da liegen. Und dann kommt so eine Feuerflamme, ein Ofen wird das so übersetzt, eine Schale mit Feuer und Rauch und geht zwischen diesen Tieren durch. Und das ist für Abraham diese Vergewisserung, Gott setzt sich mit seinem Leben ein für diesen Bund. Wenn ich diesen Bund breche, will ich nicht mehr leben. Das ist ein Anachronismus eigentlich. Gott kann ja nicht sterben. Aber dem Abraham, gerade deshalb, weil es also so die Grenzen des eigentlich Logischen überschreitet, die Grenzen des Erwartbaren überschreitet, deshalb ist es für Abraham ein ganz gewisses Zeichen. Gott wird diesen Bund nicht brechen. Ja, was kannst du mir geben, Abraham? Sagt Abraham. Ich werde dir du wirst einen eigenen Sohn haben. Ich gehe jetzt auf die Geschichte mit Ismael erstmal gar nicht ein, wie Abraham das also dann selber getrickst hat, einen Sohn zu bekommen, sondern einfach nur, du wirst einen eigenen Sohn haben. Das ist wieder so ein Versprechen in die Zukunft hinein. Diesmal allerdings nicht in diese ganz ferne Zukunft, sondern in eine, die der Abraham wirklich erleben soll. Aber er musste halt lange warten, bis an die Grenze des biologisch Denkbaren. Ich will es mal so sagen. Wir wissen ja heute nicht, wie damals gezählt wurde. Wenn Abraham 172 Jahre alt wert geworden ist nach der Bibel, dann wissen wir nicht, nach welchen Kalendern damals gezählt wurde. Wenn das also zum Beispiel nach den Ernten gerechnet wurde, 2 Ernten im Jahr hat man durchführen können. Wenn also 2-mal geerntet wurde, dann wäre Abraham halb so alt und dann wären wir schon in einem Bereich, also wo die Zahlen also auch mit unseren kompatibel wären. Aber dieses System funktioniert nicht überall. Die hohen Zahlen, die es da im Alten Testament gibt, man weiß heute noch nicht, wie die zustande gekommen sind, aber sie haben irgendwo wahrscheinlich eine andere Rechnung. Das nochmal zu den Zahlen gesagt. Aber jetzt muss ich erstmal hier in mein Konzept gucken. Also ich will nochmal bei Abrahams Glauben ansetzen. Der führte zu einer Beziehung zwischen Gott und Abraham. Der führte dazu, dass Abraham also so ketzerisch mit Gott reden durfte. Dass Gott sich das gefallen ließ. Das führte dazu, dass die beiden jetzt verbunden waren in einem Bund. Und dass Abraham also auch die Interessen Gottes sehen wollte. Und wies ihm dann weiter, ich will dir das Land geben, hat Gott ihm gesagt. Ich will jetzt mal einen kleinen Sprung machen. Ich will was das bedeutet, kann man vielleicht ein Stückchen daran sehen, was heute in Israel passiert. Da geschieht ja auch wieder so eine Landnahme. Dass das Land zwar den Israelis gehört es offiziell, aber eben nicht das Ganze. Und die Problematik mit den Palästinensern ist also noch nicht gelöst. Und sie wird immer schwerer, weil die Parteien, die da zu tun haben, weil die inzwischen in so einen Brass gekommen sind, dass sie sich also wirklich nicht mehr leiden mögen, dass sie sich gegenseitig hassen und dass es also so kaum möglich ist, sie mal wieder irgendwie zusammenzubringen. Aber das war einmal möglich. Wenn man also mit einzelnen Leuten spricht in Israel, sowohl mit Israelis als auch mit Palästinensern, die haben einmal zusammengelebt ohne Probleme. Die haben sich gut akzeptieren können nebenseitig. Die haben voneinander profitiert. Und heute ist da natürlich nichts mehr von drin. Heute ist man da sehr, ist es sehr, sehr schwer, zusammen wieder zu leben. Aber die Basis wäre schon da. Und das bringt mich auf den Gedanken, was Gott hier dem Abraham damals gesagt hat. Er hat gesagt, ich will, dass du Segen bist. Ich segne dich und du sollst Segen sein für alle Völker. Was ist denn eigentlich Segen? Segen, wenn man das einfach nur übersetzt, dann heißt das gut sprechen über alle anderen Menschen. Und das ist genau das, was im Moment in Israel nicht möglich ist. Aber Gott hat da eine andere Perspektive. Gott gibt dem Abraham mit, wenn du wirklich meine Ideen, meinen Plan ausführen willst, dann segne ich dich und du sollst Segen sein. Dieses Segnen ist irgendwo, die Basis ist der positive Schritt, der Gottes Plan ausführt, zu einem Ziel bringt. Ich finde das einen ganz tollen Gedanken, wenn Segen, also auch für uns, wir sind ja nur eine der Nachkommenschaften Abrahams, sagen wir mal so. Ne? Die Juden und Christen sind also die Nachkommen Abrahams, genauso wie über Ismael die Araber. Drei große Religionen hängen an Abraham. Drei große Religionen haben Nächstenliebe in ihrem Programm stehen. Und die Frage ist, wie viel wird davon umgesetzt? Ich finde, das ist auch eine, wenn man vom Segen spricht, du sollst Segen sein, dann ist das eine positive Formulierung für das, was bei uns also eher unter dem Gerichtsthema steht, weil Gott richten wird die Welt. Deshalb musst du glauben, deshalb hilft dir das? Wir formulieren es also aus der Negativperspektive. Hier bei Abraham wird als ein positives Beispiel genannt für unseren Glauben. Glauben heißt Segen weitergeben. Ich finde, das ist ein Ansatz. Ja, dann haben wir unsere Interessen mit Gottes Interessen zusammengeschaltet, wenn wir so denken. Dann stehen wir nicht mehr gegeneinander, sondern dann stehen wir in gleicher Phalanx. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die uns heute gestellt ist. Und wir sagen das also auch jetzt speziell auf unsere Situation hier in der Gemeinde, wenn wir befürchten müssen, dass wir irgendwann mal unsere Kapelle schließen müssen, dann sagt mir das, dass Gottes Plan weit über unsere Existenz hinausgeht. Wir geben damit nicht den Glauben auf. Wir würden damit nicht die Interessen Gottes verleugnen oder schädigen, sondern Gott kann da durchaus mit leben. Gott hat dafür eine Perspektive. Und wir werden ja auch nicht sterben dadurch, sondern wir können ja auch weiterleben. Und dieser Auftrag, Segen zu spenden, Segen zu sein für die anderen, der bleibt bestehen, der ist unabhängig davon, was in unseren Gemeinden geschieht oder auch im Landesverband oder im Bund oder wo auch immer. Davon ist er unabhängig. Wir können es weiterleben. Und ich wünsche uns, dass Gott uns dazu seinen Segen gibt und dass er uns dazu ermuntert, seine Perspektiven auch mit in unsere Überlegungen einzubeziehen. Amen.